Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Heitere Gedanken-Kanal. Unsere letzte Folge hat jetzt doch ein paar mehr Fragen aufgeworfen, weswegen wir uns dazu entschieden haben, die Podcast-Folge, die eigentlich für heute geplant war, nochmal neu aufzunehmen, um direkt auf eure Fragen und Bedenken ein bisschen einzugehen. Und ja, nutzt bitte die Kapitelfunktion, wenn ihr direkt zu einem Thema springen wollt, weil wahrscheinlich wird dieser Podcast ein bisschen länger und wir werden auch mehr Teile machen. Also wenn euch irgendein Thema besonders interessiert von dem Gesetz, worüber wir hier jetzt noch nicht gesprochen haben oder wo wir nochmal drüber sprechen sollen, weil doch noch irgendwas nicht klar ist, schreibt es bitte in die Kommentare.
Ja, und wir werden auch in dieser Folge jetzt nicht das gesamte Gesetz komplett ins Detail durchgehen können, denn das wäre immer noch sehr viel, denn wir haben hier 183 Seiten wirklich vollgeschrieben. Aber falls euch gewisse Themen noch mehr interessieren, schreibt die auf jeden Fall auch in die Kommentare. Wir werden noch einzelne Podcast-Folgen über die speziellen Themen machen und da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Dieser Podcast soll jetzt aber erstmal um das Gesetz an sich und die Grundlagen, sag ich mal, gehen. Wie man hier auch sieht, der Gesetzesentwurf der Bundesregierung beinhaltet das Cannabis-Gesetz und darin sind ganz schön viele Änderungen. Zum einen das Konsum-Cannabis-Gesetz und zum anderen das Medizinal-Cannabis-Gesetz. Gleichzeitig auch noch Änderungen im BTMG und auch zum Beispiel im Arzneimittelgesetz oder auch in der Fahrerlaubnisverordnung. Also da ändert sich einiges durch die Legalisierung und auf die Grundlagen gehen wir in dieser Folge einmal ein.
Als erstes wollen wir aber euch nochmal die Begriffe erklären, die wir in dieser Folge benutzen werden, so wie sie im Gesetz erklärt werden, damit es dazu kein Problem oder Unklarheiten geht, weil wir die Wörter halt immer wieder verwenden werden und wir sie nicht jedes Mal erklären wollen. Genau, da geht es dann halt darum, was bedeutet Cannabis, was ist Nutzhanf und all sowas.
Ja, genau, denn es muss ja klar definiert sein, was in dem Gesetz immer gemeint ist, wenn diese Wörter dort auftauchen. Und so ist hier zum Beispiel Punkt 4 ganz interessant, das ist Marihuana. Marihuana sind in diesem Gesetz, wenn das irgendwo steht, das Wort, die getrockneten Blüten und blütennahen Blätter der Cannabispflanze. Das heißt, das ist das, was man tendenziell kennt, wenn man ja Cannabis zum Rauchen, zum Verdampfen kauft. Das ganz normale Konsumcannabis. Dann darunter ist noch der Punkt Haschisch, das ist dann nur das Harz der Cannabispflanze hier. Die Definition vielleicht auch etwas anders, wie die meisten von euch Haschisch definieren würden. Und dann gibt es auch noch Punkt 8, das ist eigentlich somit der wichtigste jetzt hier, weil das Wort taucht am meisten auf, und zwar ist es das Wort Cannabis. Und da gehören in diesem Gesetzesentwurf die komplette Pflanze zu, also sowohl die Blüten als auch sonstige Pflanzenteile, als auch das Harz, zu jeder Pflanze, die zur Gattung Cannabis gehört, und sowohl als auch alle Zubereitungen davon. Dementsprechend ist es womöglich sogar kritisch, Edibles zu machen oder womöglich sogar verboten, Edibles selber herzustellen. Darunter stehen ein paar Ausnahmen. So ist zum Beispiel Cannabis zu medizinischen Zwecken davon ausgenommen. Dazu gibt es ja ein extra Gesetz. CBD ist ausgenommen. CBD ist hier aber nur der Reinstoff. Und auch zum Beispiel Nutzhanf ist ausgenommen. Nutzhanf ist in diesem Gesetz aber auch wirklich nur der Hanf, der von einem Bauern angebaut wird, von einem Landwirt angebaut wird, der eine lizenzierte Nutzhanfsorte aus dem Sortenkatalog hat. Das heißt, nur weil ihr zu Hause dann privat eine Sorte anbaut, die unter 0,3% THC hat, ist das kein Nutzhanf. Das heißt, es würde trotzdem in die Grenze der drei Pflanzen mit reinzählen, denn privat zu Hause kann man gar keinen Nutzhanf nach diesem Gesetz anbauen. Ja, genau. Und in Paragraph 2 sieht man dann das Wort auch direkt wieder, welches wir jetzt definiert haben, das Wort Cannabis. Und grundsätzlich ist es immer noch verboten, auch wenn das Gesetz kommt, Cannabis zu besitzen, anzubauen oder herzustellen, sowie Handel zu treiben, abzugeben oder weiterzugeben. Aber am Ende haben wir ja eine Legalisierung und irgendwie muss man ja Cannabis besitzen dürfen. Und deswegen gibt es Paragraph 3 Absatz 1. Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt. Und dabei ist, wenn hier der Besitz steht, der allgemeine Besitz gemeint. Das heißt, das ist nicht nur der Besitz, den man irgendwie bei sich trägt in der Öffentlichkeit, sondern es ist der Besitz, was ich im Keller habe, was ich auf dem Dachboden habe, was ich im Auto habe, was ich draußen bei mir führe. Mit Besitz ist der allgemeine Besitz von Cannabis gemeint. Cannabis hier, das Wort, das kennen wir, das ist generell alles von der Cannabispflanze gemeint. Das heißt leider auch nicht nur die blütennahen Blätter.
Absatz 2 regelt dann, wo und wie viele Pflanzen man besitzen darf. Das muss immer in der eigenen Wohnung sein oder am gewöhnlichen Aufenthaltsort. Wenn jetzt jemand die ganze Zeit auf Montage ist, kann er natürlich auch dort seine Pflanzen ziehen. Und es dürfen nur bis zu 3 lebende Cannabispflanzen sein.
Man kann jetzt auch hier hinten, Seite 109 ist das Ganze, dann in die Begründung reingucken, denn das ist ganz schön. Man kann so ein bisschen erfahren, okay, warum machen die die Gesetze so, wie sie dort stehen haben. Und interessanterweise steht bei Absatz 1, dass der Besitz, also der generelle Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt sind. Und das bezieht sich auf konsumfähiges, getrocknetes Pflanzenmaterial. Jetzt aber mal, lieber Gesetzgeber, liebes Gesundheitsministerium oder wer auch immer das genau geschrieben hat, wenn ihr die 25 Gramm Cannabis nur auf konsumfähiges, getrocknetes Pflanzenmaterial beziehen wollt, dann schreibt das doch bitte auch ins Gesetz und schreibt nicht 25 Gramm Cannabis, sondern schreibt 25 Gramm Marihuana, weil so wie ihr es selber definiert habt, sind 25 Gramm Marihuana exakt das, nämlich 25 Gramm konsumfähiges, getrocknetes Pflanzenmaterial. Hier steht auch noch gleichzeitig bei, die Erlaubnis bezieht sich sowohl auf den privaten als auch auf das Mitfinden der Öffentlichkeit. Das heißt, da ist es auch nochmal klar auf jeden Fall gesagt.
Genau, also, weil viele in den Kommentaren meinten, es ist egal, wie viel ich zu Hause habe, nur draußen mitführen darf ich maximal 25 Gramm. Dem ist nicht so. Hier in der auf Seite 109 für jeden nachzulesen, steht ganz klar und deutlich, dass es sich um Mitführen in der Öffentlichkeit und auch auf den privaten Raum bezieht.
Ja, wo einige das vielleicht herhaben, ist einmal, gab es einen Entwurf in der Vergangenheit, in dem stand es so drin, dass man zu Hause mehr besitzen darf, gerade aus dem Grund des Eigenanbaus hinaus. Und wo es viele vielleicht auch herhaben, ist, dass natürlich der private Raum ist erstmal ein privater Raum, da kann mir recht wenig. So sind ja zum Beispiel auch Konsumverbote, die wir später noch besprechen, sind auch nicht für den privaten Raum. Dennoch ist es aber in diesem Gesetz grundsätzlich so, dass ja der Besitz von Cannabis immer noch strafbar ist, sobald er über 25 Gramm hinausgeht. Auch 25,1 Gramm Cannabis sind sofort strafbar. Das Maximale, was passieren könnte, ist, dass ein Gericht sagt, das wird aus Geringfügigkeit eingestellt, weil man nur 0,1 Gramm über der Grenze war. Aber grundsätzlich ist es erstmal strafbar. Das heißt auch, wenn jetzt irgendwie ja bei euch eindeutig zu erkennen ein großes Glas Cannabis steht, wo mehr als 25 Gramm drin sind und ein Nachbar oder irgendwer scheißt euch an und dann kommt die Polizei womöglich sogar mit einem Durchsuchungsbefehl, weil sie sagen, hier, wir haben den begründeten Verdacht, sie besitzen deutlich mehr als 25 Gramm Cannabis, das ist eine Straftat und wir suchen jetzt danach und dann finden sie es natürlich zu Hause. Klar, einfach so kontrolliert niemand zu Hause, man kann recht viel zu Hause machen, aber es ist erstmal immer noch eine Straftat, es ist immer noch verboten und wenn die Polizei möchte, kann sie mit begründetem Verdacht sowohl bei Eigenanbau, wenn man mehr als 3 Pflanzen anbaut oder wenn man deutlich mehr als 25 Gramm Cannabis besitzt, womöglich mit einem Gerichtsbeschluss vor der Tür stehen und auf einmal hat man doch wieder eine Hausdurchsuchung. Also es ist nämlich leider nicht so leicht, wie man es vielleicht denkt oder was zum Beispiel auch schön wäre, wäre in meinen Augen, wenn man sagen würde, okay, man macht noch eine Abstufung, dass sag ich mal zwischen 25 und 50 Gramm Cannabis ist es keine Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit oder so, weil also es ist ja auch schon ziemlich doof. Cannabis wiegt ja auch nicht immer exakt gleich viel. Nehmen wir an, du kaufst wirklich mit der Grammwaage genau gemessen 25 Gramm und auf einmal hast du bei dir zu Hause eine höhere Luftfeuchtigkeit, weswegen sich die Blüten wieder ein bisschen mehr mit Wasser vollziehen und auf einmal sind 26 Gramm und dann machst du dich direkt strafbar. Und das finde ich auch überhaupt nicht gut, dass da überhaupt die Strafbarkeit direkt folgt.
Also wie stellen Sie sich das im Gesetz jetzt vor? Wenn ich jetzt meine 3 Pflanzen zu Hause anbaue, hätten Sie es am liebsten so, dass ich sukzessive meine 25 Gramm abernte. Was aber natürlich ziemlich schwierig ist, denn eine Cannabispflanze reift jetzt nicht ab wie eine Tomatenpflanze, dass ich immer so eine reife Frucht habe, die ich ernten kann und direkt essen kann, sondern man muss die Blüten trocknen, man muss die Blüten curen, im besten Fall noch ein bisschen veredeln. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da kann man ganz verrückte Sachen machen. Aber jedenfalls funktioniert es nicht so, wie Sie sich es wünschen, dass man jeden Tag sich seine 25 Gramm abschneidet oder jeden Tag seine 1-2 Gramm abschneidet und die dann direkt konsumiert. Denn das ist dann noch nicht konsumfähig. Gerade wenn ich es dann noch schnell trocknen muss, damit ich es direkt am gleichen Tag konsumieren kann, habe ich dann überhaupt noch Terpene und Wirkstoffgehalt über? Es ist halt so die Frage, wenn man das im Ofen bei 60 Grad dann einmal Power trocknet, sage ich mal. Also es wird spannend zu sehen, was sich da für Erntemethoden entwickeln, dass man sukzessive sein Cannabis ernten kann, wenn sich das nicht ändert.
Ja, also ich glaube, Also das Einzige, was hier wirklich möglich ist, ist, dass der Gesetzgeber sich das so vorstellt, jede Person hat 3 Pflanzen zur Verfügung. Das heißt, Tag 1 pflanze ich meine erste Pflanze ein, 1 Monat später pflanze ich die 2. Pflanze ein und 1 Monat später dann die 3., sodass ich im Endeffekt die halt immer auch mit 1 Monat Abstand ernten kann. Eine Cannabispflanze ist ja auch eine etwas längere Zeit erntereif. Klar, es gibt tendenziell immer Punkte, an denen es perfekt ist, aber über eine Woche hinweg oder so könnte man sicherlich seine Ernte auch strecken. Und da ist es dann, glaube ich, einfach wirklich so gewollt, dass wenn jetzt so eine kleine Pflanze, die jetzt auch direkt von Anfang an schon in die Blüte geschickt wird, gar nicht sonderlich groß wird, sondern da maximal irgendwie 60 Gramm überhaupt dranhängen, dass am ersten Tag ein Stiel abgeschnitten wird und zum Trocknen aufgehängt wird, dann wird 2 Tage später ein Stiel abgehängt und wieder zum Trocknen aufgehängt. Und bevor man dann im Endeffekt über die 25 Gramm kommt, ist der erste schon wieder weit genug runtergetrocknet, damit er wieder Gewicht verloren hat, ich deswegen einen neuen aufhängen kann. Und dann, wenn ich irgendwann rüberkommen sollte, konsumiere ich den ersten, hänge natürlich wieder den nächsten auf. Und im Endeffekt habe ich dann im Endeffekt dauerhaft wie in so einem Wäscheschrank meine Wäscheleine, wo ich immer von links mir mein trockenes Cannabis rübernehme, feuchtes Cannabis rechts draufhänge und so 2 Wochen später ist es dann ganz links, dann nehme ich sie da runter und ich glaube, so stellen die sich das vor, dass man da jeden Morgen dann an seinen Schrank geht und das da rausnimmt. Also, weil anders ist das echt ja überhaupt nicht möglich und es ist leider komplett realitätsfern.
Ja, es wirkt fast alles schon wie so ein kleiner Zirkus, könnte man meinen. Deswegen haben wir auch schöne Designs bei uns im Supporter-Shop. Wenn ihr uns unterstützen wollt, kauft gerne ein. Zum Beispiel dieses Zirkus-Indica-Shirt, was ich gerade trage, wenn man es sehen kann. Wir blenden es euch aber auch nochmal ein. Wir haben diverse andere Proud New Dad, Proud New Mom Shirts. Ihr könnt Vaporizer bei uns kaufen, wie den neuen Dynavap oder auch den Mighty, den ich immer gerne nutze. Den Dynavap benutze ich tatsächlich auch sehr gerne. Diverse andere Vaporizer haben wir auch noch und es werden stetig mehr. Also Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Schaut in unserem Supporter-Shop vorbei, ist hier oben auch nochmal. Warte mal, welche Seite ist das? Da, ne? Ist hier oben auch nochmal verlinkt, da könnt ihr direkt zu unserem Supporter-Shop springen und euch mal umschauen. Abonniert auch auf jeden Fall unseren Instagram-Account und den YouTube-Kanal sowieso, um die nächsten Videos nicht verpassen, auch die Glocke aktivieren.
Deine Erfahrung, die du so als Gärtner machst, wie oft passiert es dir, dass dir Pflanzen unabsichtlich sterben?
Gerade in der Anzucht relativ häufig, also das kommt oft vor. Draußen kommt immer drauf an, wo ich sie anbaue, ne? Also wenn sie ungeschützt sind, dann kommt halt nachts gerne mal das Reh vorbei oder der Hase, dann sind die Pflanzen schnell mal tot. Angeknabbert von Schnecken, dass der Stiel angeknabbert ist und dann ist auch eine Pflanze schnell tot. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kommt relativ häufig vor, würde ich sagen, ja. Also ich plane auf jeden Fall im Garten für meinen Gemüseanbau immer Überschuss ein, weil ich halt weiß, dass relativ viel eingehen wird. Ist halt Natur.
Wäre also schon sehr ärgerlich, wenn man die Cannabispflanze im Garten hat, dann kommt das Reh, knabbert einem die ab, am nächsten Morgen liegt da die Tote und man macht sich strafbar.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein Problem, vor allen Dingen, wenn die Polizei dann vor mir im Garten ist. Ja,
also das sehe ich auch noch als sehr großes Problem dabei, das unabsichtliche Töten von Pflanzen oder auch sterben lassen.
Man fährt in den Urlaub, die Bewässerungsanlage läuft leer, weil man es falsch eingestellt hat und schon hast du das Problem.
Ja, und schon sind die toten Pflanzen da zu Hause und gut. Was mich da aber noch interessieren würde, jetzt möchte ich bitte eine feste gesetzliche Definition. Was ist eine tote und was ist eine lebende Pflanze? Weil Pflanzen können ja teilweise schon so tot auch aussehen, wenn man sie dann nochmal richtig pflegt, richtig bewässert, richtig düngt, was nicht alles, kommt da aus so einer komplett toten Pflanze doch noch wieder ein neuer Spross
heraus. Ich denke, es wird die abgeschnittene Pflanze sein. Aber selbst die ist ja nicht tot, weil dann sind ja wieder Prozesse am Start mit Mikroorganismen, Bakterien. Also da ist ja auch sehr viel Leben im Spiel. Aber ich denke, sowas werden sie nicht meinen.
Aber was passiert denn dann? Ich nehme meine Cannabispflanze einfach nur aus dem Topf, mit der Erde noch, lasse die Wurzeln alles dran. Ich hänge sie einfach über Kopf.
Mit der Erde musst du die Erde noch dran machen, dass sie drin bleibt. Und dann ist sie lebend getrocknet. Das hört sich schon ein bisschen pervers an.
Das ist schon sehr pervers.
Dann sind sie lebend getrocknet.
Und erst, wenn sie dann ja theoretisch komplett ausgetrocknet ist, ist sie ja tot. Also bis dahin ist ja irgendwie immer noch Wasser und was drinne, was Leben ist. Ich meine, da kommt ja nicht die Polizei irgendwie mit einem EKG zu dir nach Hause und geht da an die Pflanze ran und misst, ob da irgendein Puls ist oder so. Also
ja, das ist ja nicht möglich. Ja. Und ja, aber es wird nicht durch irgendwelche Bakterien und so, das werden sie nicht meinen. Das wird wahrscheinlich schon wirklich Abschneiden der Pflanze, dann ist sie tot. Und
aber das ist so mein größtes Problem. Es gibt hier in dem gesamten Gesetz, glaube ich, immer einen Riesenunterschied, was die, also das Gesundheitsministerium oder generell die Ministerien und auch Karl Lauterbach teilweise damit meinen oder wollen, was daraus resultiert, was daraus passiert. Aber gerade diese Begriffe, die sie verwenden, auch dass sie zum Beispiel Cannabis anstatt Marihuana verwenden, sorgen dafür, dass, glaube ich, deren Ziele, die sie sich selber setzen, nicht eingehalten werden können. Und wenn ich sowas schreibe wie lebende Pflanze, ist der Umkehrschluss, wenn ich eine tote Pflanze habe, dass ich mich strafbar mache. Egal, ob ich es selber abschneide oder nicht. Und hier ist oftmals, glaube ich, die Intention geht an dem vorbei, was das Gesetz für Auswirkungen hätte.
Aber über Anbau sprechen wir auch nochmal in einer gesonderten Folge und dazu gerne auch nochmal eure Fragen oder Anmerkungen in die Kommentare, damit wir da dann auch nochmal drauf eingehen können. Denn Anbau ist auch nochmal so groß, dass es, glaube ich, fast schon eine eigene Folge werden könnte, aber vielleicht packen wir sie noch zusammen mit einer anderen Thematik.
Ja, nachdem wir nun mit im Endeffekt der Besitzgrenze durch sind, man kann da natürlich noch ein bisschen mehr theoretisch auch noch drauf eingehen, aber ich glaube, das reicht erstmal für die erste Podcast-Folge. Ihr könnt ja noch ein bisschen in den Kommentaren darüber schreiben, wie toll das ist. Kommt jetzt der nächste große Punkt, und zwar sind das die Konsumverbotszonen, wo ich auch erstmal sehen kann, warum der Gesetzgeber denkt, es ist eine gute Idee, das zu machen, ist aber in der Praxis, wenn man es sich anschaut, in meinen Augen wieder sehr verhunzt wird.
Beziehungsweise einfach nicht umsetzbar ist, ne? Also wenn ich mir jetzt an Großstädte, also ein paar meinten ja in den Kommentaren auch, es wäre ja eigentlich kein Problem, 200 Meter von so einer Schule wegzugehen. Ja, ist es auch nicht auf dem Dorf, aber wenn ich in einer Großstadt bin und wir haben hier so eine kleine Karte, wo man das grob mal sehen kann, das ist nicht perfekt, aber wir gucken uns mal Berlin an und sehen da, huch, es gibt gar nicht mehr so viele freie Stellen, da müsste ich schon ein paar Kilometer teilweise gehen, um dann noch eine Zone zu haben, wo halt keine 200 Meter Verbotszone drumherum ist. Wie schon gesagt, das ist jetzt nicht perfekt, weil das immer der Mittelpunkt von den jeweiligen Stationen sind und nicht die Eingangstür, so wie es im Gesetz beschrieben ist, von der man ausgehen muss. Was aber auch wieder fragwürdig ist, zum Beispiel Spielplätze haben hier auf dem Dorf keinen Eingangsbereich, die sind einfach offen. In der Stadt oder in Parks kenne ich das mit abgezäunten Bereichen und einer Eingangstür, aber das gibt's auf dem Dorf nicht. Wo ist dann da der Eingang definiert? Und ja, wie ihr sehen könnt, kann das in so einer Großstadt dann doch schon mal schwierig werden. Wenn ich jetzt gerade mal an Kreuzberg denke, da wird es ein bisschen eng, auf jeden Fall. Wahrscheinlich, die Hanfparade müsste dann auch so um die ganzen Kreise drumherum laufen, das wird auch spannend. Oder man muss dann halt immer so eine Ampel machen, ne? Jetzt dürft ihr konsumieren, jetzt bitte Joints ausmachen, jetzt dürft ihr konsumieren, jetzt bitte Joints ausmachen. Also es ist schon alles ein bisschen fragwürdig. Auf dem Dorf mag das so Sinn machen und auch funktionieren, aber in der Stadt auf keinen Fall.
Wobei man natürlich sagen muss, dass die Hanfparade bisher auch nicht stört, dass eigentlich ja ganz Deutschland ein großer roter Kreis ist, ne?
Ja, also. das stimmt natürlich. Aber wir wollen uns ja in Zukunft auch natürlich legal draußen bewegen, wenn wir schon die Möglichkeit dazu haben, ne? Wir haben euch die Bubatz-Karte natürlich auch nochmal verlinkt, könnt ihr selbst nochmal nachgucken, wie das bei euch zu Hause aussieht, grob.
Ja, also grundsätzlich kann man das ja auch echt gut nachvollziehen, dass man da Abstand zu Kindergärten und Schulen halten soll. Das Problem ist, 200 Meter sind teilweise etwas viel. Gerade wenn man sich eine Stadt vorstellt, wo man ja wirklich so in Blocks wohnt und wenn dann, sag ich mal, drei Häuserreihen zwischen mir und der Grundschule sind oder zwischen mir und dem Kindergarten sind, hat ja aber trotzdem niemand, kann dadurch irgendwie einen Geruch oder das sehen oder sonst irgendwas. Ich könnte verstehen, wenn man vielleicht sowas macht wie 50 oder 100 Meter oder man vielleicht dann auch noch sowas mit reinbringt, wie auch in Sichtweite oder so. Grundsätzlich ist es dann ja noch zusätzlich so, ich meine, wo konsumiert es sich am schönsten? Das ist am Ende des Tages draußen auch. Und wenn man sich dann gerade auch die Karten anguckt, ist es nicht verwunderlich, dass eigentlich so gut wie jeder öffentliche Park auch eine Verbotszone ist, weil in so gut wie jedem öffentlichen Park sich ein Spielplatz befindet und dementsprechend...
Oder ein Sportplatz.
Dementsprechend darf dort dann auch nicht konsumiert werden. Gleichzeitig innerhalb der Fußgängerzone zwischen 27 Uhr.
Wobei bei den Sportstätten ja bei Absatz 4 steht, in öffentlich zugänglichen Sportstätten. Das heißt, da dürfte es ja eigentlich keine 200 Meter um die Sportstätte rum geben, sondern nur in den Sportstätten ist es nicht gestattet.
Genau, auf Seite 111 haben wir das Konsumverbot und da steht es im Endeffekt dann auch nochmal drinne. Bei den öffentlichen Sportstätten ist es wirklich nur da drin, Ansonsten sind hier diese Schutzzonen immer. Und diese Schutzzone ist auch noch um so einen Social Club herum. Das heißt natürlich, oder Cannabis Club herum. Das heißt, wenn so ein Cannabis Club in Berlin diese Karte sieht, wo sie überall hin darf, sucht sie sich diesen weißen Punkt da raus. Und auf einmal ist da ein neuer roter Kreis drumherum, weswegen natürlich noch viel weniger konsumiert werden darf. Und gerade wenn dann so eine Stadt mit so vielen Einwohnern wie Berlin so wenig freie Flächen hat, so viele Einwohner, die auch in so einen Club möchten, wird es sehr viele Clubs geben, die überall an die Stellen hingehen und auf einmal ist Berlin komplett rot und komplett verboten. Also das ist das Problem mit diesen Konsumzonen. Also es kriminalisiert halt die Leute einfach unnötig und vor allem für den ganz normalen Konsumcannabis, also für den Genusscannabis, ist das ja alles auch nochmal in gewisser Weise vertretbar.
Damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Was betrifft hier die medizinischen Cannabis-Patienten? Viele meinten, oder der Meinung bin ich eigentlich auch, dass das die Patienten nicht betreffen dürfte. Also rein vom Grundgesetz her, von den vom Menschenverstand her, dass Patienten, die teilweise darauf angewiesen sind, sei es MS-Patienten oder Menschen, die Ticks haben, Spastiken, die können nicht warten. Also bei meiner Erkrankung mag das okay sein. Ich kann vielleicht eine Stunde die Schmerzen aushalten. In der Zeit bin ich irgendwo hingekommen, wo ich was konsumieren kann. Das ist okay. Aber es gibt halt Krankheiten, die sind darauf angewiesen, genau in dem Moment zu konsumieren, wo die Krankheit es ihnen vorgibt. Das ist ja nicht selbst gewählt von den Leuten. So, sie müssen jetzt 150 Meter entfernt von dem nächsten Kindergarten ihre nächste Konsumeinheit einnehmen. Sondern das ist so von der Krankheit vorgegeben, weil sie sich sonst nicht mehr bewegen können, weil sie sonst anfangen, Menschen zu beleidigen oder sonst irgendwas. Halt nicht mehr Teil am Sozialleben haben können. Und da ist es jetzt ein bisschen fragwürdig, wie das hier im Gesetz geregelt ist.
Ja, und klar, wenn man jetzt danach geht, was idealerweise mit Cannabis als Medizin passieren sollte, idealerweise wird sich natürlich komplett, schreibt der Arzt auf, okay, es wird morgens, mittags, abends konsumiert oder vielleicht auch viermal am Tag, immer zu den festen Zeiten und es ist so. Es gibt ja aber auch ganz viele Krankheiten, bei denen steht drauf, feste Zeiten plus bei Bedarf. Oder es gibt welche, bei denen es sogar nur bei Bedarf drauf, weil die Krankheiten einfach nicht so regelmäßig sind. Oder auch, wenn gerade mal, manche Krankheiten haben ja gewisse Schübe, auch dass es auf einmal stärker wird, als es sonst vielleicht dauerhaft ist. Gerade Stress ist ja zum Beispiel ein Faktor. Und wenn man sich vorstellt, vielleicht ist da auch gerade eine Mutter oder ein Vater, das bringt ihr Kind zur Schule und auf einmal sind da sehr, sehr viele Menschen, es kommt ein großes Stress auf und auf einmal kommt diese Krankheit mit einem Schub, dass das Lebensqualität extrem in dem Augenblick eingeschränkt ist und auch wenn sicherlich viele Personen auch noch 200 Meter weit gehen könnten, finde ich es einfach eine Unverschämtheit,
das von den Personen zu verlangen. Man muss aber Glück haben, dass in den 200 Metern dann wirklich ein freies Feld ist und man nicht in Berlin steht und dann auf einmal 3 Kilometer entfernt sein muss oder nach Brandenburg raus muss.
Ja, das auch.
Das ist halt auch so das Problem. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass es so ist wie in seinem eigenen Dorf, wo man wohnt, dass man dann halt wirklich nur 200 Meter gehen muss und schon ist alles okay, sondern es gibt halt auch die Möglichkeit, dass es nicht möglich ist.
Ja, und selbst wenn es ist hier auch das Thema Gesundheitsschutz und da ist die Frage, wer wird am Ende mehr geschadet? Wenn jetzt dann ein Cannabis-Patient, der gerade irgendwie wirklich extreme Schmerzen hat, 10 Meter auf der anderen Straßenseite von der Schule steht und gerade konsumiert, damit diese Schmerzen weggehen, ist denn dann, sag ich mal, das Kind, welches das in der Schule sieht, die dadurch mehr beeinträchtigt ist? Oder wäre der Patient mehr beeinträchtigt, wenn er nicht konsumieren dürfte?
Zumal die Patienten ja auch nicht high werden. Es ist ja jetzt nicht so, dass die danach rumhängen da mit übelst roten Augen und nicht mehr klarkommen auf ihr Leben, sondern die konsumieren schnell und sind dann wieder Teil dabei und können teilnehmen und sind dann nicht erstmal raus, wie Genusskonsumenten, die dann halt übelst high sind. Das ist bei mir ja auch nicht der Fall, sondern mir merkt man nicht an, dass ich meine Konsumeinheit eingenommen habe. Aber ich musste sie halt einnehmen, damit es einfach funktioniert und weitergehen kann.
Ja, und dann in der Praxis, die allermeisten Patienten haben doch so wie Dominik auch einen Mighty oder einen anderen Verdampfer, bereiten da vorher ihre Kapseln auch vor und machen das ja auch mit Absicht so, dass Leute das nicht sehen. Man kennt das doch jetzt schon. Man stellt sich extra um eine Hausecke oder geht noch hinter einem Busch oder geht extra zum Raucherbereich oder sonst irgendwo hin. Man macht es ja meistens jetzt schon nicht mit Absicht direkt vor den Menschen. Aber es geht halt einfach darum, ich finde, es ist ein Unding, das gesetzlich hier zu verbieten, weil es einfach die Lebensqualität der Patienten so stark einschränken kann. Klar, in allermeisten Fällen wird es in Ordnung sein, aber es ist im Extremfall extrem schlimm.
Es könnte sein, es geht ja hier um den Konsum und die Inhalation von Cannabisblüten, dass die Vermutung hatte ich schon länger, beziehungsweise es war eigentlich 2017 schon so gewollt. Cannabis als Medizin soll zu Fertigarzneimitteln wandern. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so eine kleine Vorbereitung dafür ist, dass die Leute gedrängt werden zu Fertigarzneimitteln. Das mag bei manchen Krankheiten funktionieren. Ich kann mir das für mich persönlich auch gut vorstellen, dass ich mir einfach Tropfen einnehme tagsüber. Das funktioniert aber nicht bei jeder Krankheit leider. Und manche sind auf diese schnelle Wirkungsdauer oder auf den schnellen Wirkungseinsatz von einem Verdampfer oder von einem Joint, manche kriegen es ja tatsächlich auch noch zum Joint verschrieben, zum Joint-Konsum verschrieben, was aber tatsächlich extra auf das Rezept aufgeführt werden muss, weil es eigentlich nicht so gedacht ist. Aber es wirkt halt nicht so schnell, wenn ich Tropfen nehme, wie jetzt halt mit einem Verdampfer so unmittelbar, um jetzt Spastiken oder irgendwelche anderen Leiden zu lindern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das mit dem Hintergedanken reingeschrieben haben, die Patienten zu Fertigarzneimitteln, Cannabis-Fertigarzneimittel zu bringen. Also Vollspektrum-Extrakte, andere Extrakte, Kapseln. Mittlerweile gibt es ja wirklich viele Sachen, Nasenspray. Ich habe schon so viel gehört, aber noch nicht ausprobiert. Für mich persönlich könnte das mit den Öltropfen Sinn machen und funktionieren, aber nicht für jeden leider. Und dementsprechend muss man da halt auch vom Worst Case ausgehen. Und das sind halt die, die nicht von den Blüten wegkommen, von der Inhalation wegkommen, weil es halt so schnell wirkt. Und die haben dann auf jeden Fall ein Problem, wenn das Gesetz so bleibt.
Im medizinischen Cannabisgesetz ist Paragraph 24 hier, wegen Kinder- und Jugendschutz im öffentlichen Raum, das Paragraph 5 vom Konsumcannabisgesetz auch für das medizinische Cannabis gilt. Das heißt, es darf halt nicht
mittels Inhalation.
So, genau, mittels Inhalation nicht vor Schulen oder so konsumiert werden. Da gibt es auch eine Begründung zu.
Die steht dann auf Seite 173, falls ihr es selbst nachlesen wollt, zu Kapitel 5 Kinder- und Jugendschutz.
Im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes sind Konsumanreize für Kinder und Jugendliche weitestgehend zu vermeiden. Das gilt auch für die Inhalation, das heißt das Rauchen oder Verdampfen von Cannabis zu medizinischen Zwecken. Da hierbei in der Außenwirkung auf Kinder und Jugendliche nicht vom Konsum von Cannabis zu nicht-medizinischen Zwecken unterschieden werden kann. Also wenn man sich sieht, ob du Medizin oder nicht nimmst, ist es verboten.
Ja, was halt auch ein bisschen traurig ist. Also
es ist ja...
Stell dir mal vor, es ist wirklich jemand mit starken spastischen Problemen, der dann wirklich, also das ist ja offensichtlich, man kann ja sehen, dass der krank ist. Und wenn er dann das Cannabis inhaliert hat, sind die Spastiken weg. Also wirklich weg, das ist sichtbar. Nicht so wie bei einer Erkrankung wie bei mir, wo man wirklich nicht sieht, dass man krank ist. Da kann ich es ja noch nachvollziehen. Aber es gibt halt Krankheiten, da ist das ersichtlich und da sieht doch das Kind, dass es ihm danach besser geht. Okay, vielleicht ist das dann der Konsumanreiz. Oh, dem geht's ja gut damit, dann muss es mir ja auch gut damit gehen. Aber das ist Aufklärungsarbeit. Da haben die Eltern zu Hause ein bisschen Arbeit zu leisten, die Schule Arbeit zu leisten. Oder, ja, ich glaube, im Kindergarten wird das noch nicht das Problem sein. Die werden es nicht checken, was da passiert. Aber davon... sich aus schon zu sagen oder vom Gesetz aus schon zu sagen, dass das für medizinische Zwecke auch gilt, ist schon echt hart.
Und ich finde, die Begründung zeigt eigentlich umso mehr, warum es die Konsumverbote nicht braucht und warum es einfach gewesen wäre, das nur ans Raucherschutzgesetz anzupassen. Denn ganz ehrlich, die Inhalation, das heißt das Rauchen oder Verdampfen von Cannabis oder auch von Tabak, kann in der Außenwirkung von Kindern und Jugendlichen nicht unterschieden werden. Also ob ich da nun mit einer Zigarette stehe oder mit einem Joint, kann der Jugendliche doch von dem Klassenzimmerfenster auch nicht sehen. Das heißt, es ist doch, macht doch umso weniger Sinn, dann die Regeln für Cannabis zu geben, obwohl man nicht mal erkennen könnte, ob es Cannabis ist oder nicht. Ich meine, wenn ich nicht erkennen kann, ist das ein Patient oder nicht, kann ich doch auch nicht erkennen, ist das Tabak oder nicht. Oder was macht der da gerade? Gerade wenn man von Verdampf ausgeht, gerade so Mighty oder so, diese ganzen Klötze und sowas alle, da denkt sich doch niemand irgendwie, boah, geil, was verdampft er da gerade?
Der logische nächste Schritt wäre, das einfach nur noch zu erweitern mit Tabak, also Tabak in das Gesetz mit reinzuschreiben und Alkohol auch. Also Oktoberfest wird verboten in Zukunft, ja, Trinken in der Öffentlichkeit wird verboten. Mal gucken, ob das auch alles kommt. Müsste eigentlich ja gleichgestellt werden, weil ja ich meine Studien gelesen zu haben, dass Tabak- und Alkoholkonsum einige schädlicher sind als Cannabiskonsum. Also für Erwachsene. Ich rede hier von Erwachsenen, nicht von Minderjährigen oder Menschen, deren Gehirn noch nicht ganz ausgeprägt ist. Da sind jegliche Drogen schädlich. Das steht außer Frage. Aber ja, ist so ein bisschen fragwürdig, warum Cannabis hier weiterhin warum weiterhin eine Prohibition bestehen bleibt. Im gewissen Sinne. Ja, nee, also ich kriege keine Antwort, denke ich mal.
Naja, erstmal die Antwort ist natürlich, das Stigma ist noch da, ne? Also, ja. Und ich glaube, also zum Teil, ich glaube auch teilweise sind die Vorschriften da, um so ein bisschen halt CDU und so, also die anderen zu beruhigen, die dagegen sind. Ist so welche Sachen wie, man verbietet zum Beispiel die Weitergabe von Eigengegrowten. Das ist ein schönes Verbot und das beruhigt viele Leute. Und ich finde es erstmal richtig schrecklich, dass er das da reinschreiben, dass das nicht erlaubt ist. Aber in der Praxis ist es etwas, was nicht verboten werden kann. Also, er gesagt, was nicht kontrolliert werden kann. Weil es darf ja auch jeder Besuch mit Cannabis ankommen. Und der Polizist, der dann die Wohnungsdurchsuchung macht, kann nicht erkennen, hat die Person das Cannabis jetzt schon mitgenommen oder kam das gerade von der Person?
Die haben
hier,
immer ein riesen Analysegerät dabei und checken die Terpene und Cannabinoidgehälter direkt vor Ort, um dann zu sehen, ob das dieselbe Kultivar war.
Ja, aber vielleicht sind es beide im gleichen Club.
Ja.
Und im Zweifel, das gilt ja natürlich eh immer, wenn die Polizei euch was fragt, schweigt ihr. Weil solange sie euch nichts beweisen können, ist erstmal für euch.
Ja.
Aber ja, also grundsätzlich, das Stigma ist nicht weg. Wir haben noch extrem viel weiter zu kämpfen. Aber auch nochmal, so viel Kritik, wie wir jetzt hier auch in dem letzten Video und jetzt hier genannt haben, am Ende des Tages sind wir immer noch riesig glücklich, dass es überhaupt so weit ist. Also, denn 25 Gramm legal besitzen zu dürfen, ist immer noch besser als das, was wir jetzt haben. Und zwar, ich darf 6 Gramm unter Umständen besitzen, dass es dann fallen gelassen wird. Es würde aber trotzdem immer noch im erweiterten Führungszeugnis auftauchen. Ich könnte solche Berufe wie Erzieher oder Lehrer vergessen. Ich habe also eh Riesenprobleme. Sowas fällt ja zum Glück alles weg. Das heißt, für Personen, die, ja, also tendenziell für Personen, die weiterhin vorhaben, sich illegal ihr Cannabis zu beschaffen, ist dieses Gesetz eigentlich nur eine Verbesserung. Also für die ist es nur eine Verbesserung, für alle, die auf mehr gehofft haben und auf eine richtige Struktur mit Läden gehofft haben, darauf, dass sie wirklich frei in den Laden gehen können, ach, das kaufe ich heute, morgen mal da, morgen gehe ich mal in einen anderen Laden vielleicht sogar oder sowas. Für die ist das natürlich alles eine riesen Enttäuschung und für die gibt es da Riesenprobleme. Und für alle, die ja eh, sag ich mal, mehr konsumieren.
Also wie Wein und Alkohol im Supermarkt einfach shoppen zu gehen, wird wahrscheinlich ein ewiger Traum sein. Wann kommen Fachgeschäfte für Alkohol, frage ich mich.
Da finde ich es berechtigt. Also ich finde Fachgeschäfte, das könnte man auf alles anwenden.
Ja.
Irgendwie das Drogengeschäft so von mir aus. Da gibt es dann alle Drogen getrennt voneinander. Das muss ja verhindert werden. Es darf auch nicht sowas verkauft werden. Ist ja auch in dem Gesetz wichtig. Es darf nicht sowas verkauft werden wie bereits ein Spliff, also Cannabis und Tabak bereits gemischt zu rauchen oder so. Das ist hier alles verboten. Es darf auch keine Cola mit THC geben oder sowas. Koffein und THC darf nicht gemischt werden. Aber grundsätzlich, also, ach ja, ich fände es viel schöner, wenn sie es einfach andersherum machen würden und einfach Cannabis an Tabak anpassen, aber
ja, das hätte so einfach werden können, ne?
Also, das hätte sau einfach sein können.
Ja. Diese Folge ist ja jetzt schon ein bisschen lang und wir sind gespannt, was ihr uns für Kommentare hier wieder drunter schreibt, ob wir nochmal ein bisschen auf die Folge jetzt, die ihr heute gesehen habt, eingehen oder ob wir dann direkt uns die nächsten Themen vornehmen. Entscheiden wir relativ spontan. Ich denke, es reicht jetzt erstmal für heute. Das war ja schon ziemlich viel. Es war noch lange nicht alles. Und bitte achtet auch darauf, wenn ihr uns Kommentare schreibt, sachlich zu bleiben und auch untereinander, wenn ihr Diskussionen führt, bleibt so ein bisschen friedlich miteinander. Das ist für alle ganz nett. Das Gesetz ist für alle nicht ganz einfach, nicht einfach zu verstehen, nicht einfach zu verstehen, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Man ist es nicht einfach zu verstehen, zu lesen. Es ist halt sehr kompliziert und dementsprechend für alle nicht ganz einfach.
Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, bleibt schön heiter. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.